Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir schauen uns heute gemeinsam an, was Ihre Quellen über die Verbindung von, ja, Naturheilkunde und der doch bemerkenswerten Kraft des Atems sagen.
Hallo?
Die Basis ist der Text Naturheilkunde und die Heilkraft des Atems. Und unser Ziel heute ist es, zu verstehen, wie genau die Atemarbeit in die Prinzipien der Naturheilkunde passt.
Mhm.
Und warum sie als so grundlegend heilend betrachtet wird, auch wenn dieses Wissen heute, ja, manchmal vielleicht etwas in den Hintergrund tritt.
Das stimmt wohl. Lassen Sie uns vielleicht mit einem Zitat beginnen, das die Essenz ganz gut einfängt. Der Atem ist der größte Heiler unseres Körpers. Atem heilt mehr als alles andere auf dieser Welt. Atmen ist so einfach, so offensichtlich, dass niemand sich seiner ungeheuren Macht bewusst ist. Wow.
Ziemlich starke Worte, oder? Von L. Orr und K. Halbling. Lassen Sie uns das mal genauer untersuchen. Was steckt da wirklich dahinter?
Ja, in der Tat. Diese Worte treffen schon den Kern dessen, was Ihre Quellen beschreiben. Es geht ja darum zu verstehen, dass Atemarbeit nicht primär etwas hinzufügt, also kein Wirkstoff oder so.
Okay.
Sondern sie spricht die natürlichen Regulationsmechanismen und eben die Selbstheilungskräfte des Organismus an. Sie arbeitet sozusagen mit den Naturgesetzen selbst.
Aha, mit den Naturgesetzen.
Genau, und das ist ein Kernpunkt, der sie klar im Bereich der Naturheilkunde verankert. Okay, packen wir das mal genauer aus. Die Quellen betonen ja, Atemtherapie substituiert keine fehlenden Wirkstoffe, richtig?
Sondern sie stimuliert die körpereigene Regulation und die Selbstheilungskräfte. Und zwar auf körperlicher und seelischer Ebene.
Das klingt doch sehr nach dem Grundprinzip der Naturheilkunde, nicht wahr?
Absolut. Das ist ja ein zentrales Merkmal der Naturheilverfahren. Nicht nur Symptome bekämpfen, sondern die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung zu unterstützen.
Mhm.
Und die Atemarbeit wird daher als Teil des traditionellen Repertoires dieser Verfahren gesehen. Sie ist therapeutisch, kann das Befinden verbessern und, das finde ich auch spannend, die seelische Erlebnisfähigkeit differenzieren.
Differenzieren? Wie meinen Sie das? Ja, man lernt, sich selbst besser wahrzunehmen, feiner zu spüren, was in einem vorgeht.
Verstehe. Interessant ist ja auch, dass es heute so viele Formen der Atemtherapie gibt. Die Quellen sagen das ja auch. Aus verschiedenen Schulen für Krankenbehandlung, Gesundheitsförderung oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie sah das denn historisch aus, Sicht der Naturheilkunde aus? War das immer schon so?
Also die Vertreter der Naturheilkunde im letzten Jahrhundert, so beschreiben es die Quellen, die sahen den Atem als eine Schlüsselfunktion, um den gesamten Organismus anzusprechen.
Den gesamten?
Ja. Sie erkannten dahinter Entwicklungsmöglichkeiten und Ordnungsprinzipien, die weit über die rein anatomisch-physiologische Sicht hinausgingen.
Okay.
Entscheidend war für sie die Ablehnung eines Dualismus von Körper und Seele. Sie glaubten fest daran, dass Selbstheilungskräfte eng mit Entwicklungspotenzialen verwoben sind.
Also keine Trennung von Körper und Seele beim Atmen.
Genau das. Deshalb war das Seelenleben auch kein separates Ziel, das man mit zusätzlichen Psychotherapien erreichen musste, so die damalige Sicht.
Sondern?
Die Verbesserung des Atemflusses allein bot schon die Möglichkeit, den Kranken tiefer mit seinem inneren körperlichen und seelischen Geschehen zu verbinden. Der Atem wurde als Einheit von Körper, Seele und Geist verstanden.
Hier wird es wirklich interessant, denn die Quellen deuten ja an, dass dieses tiefere Verständnis heute etwas verloren gegangen ist.
Mhm.
Sowohl in der praktizierenden Naturheilkunde als auch in der Atemtherapie selbst wird die Verbindung oft nur am Rande erwähnt. Haben die Quellen da Beispiele?
Ja, ein sehr konkretes Beispiel ist das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel. Viele Organe liegen direkt darum herum.
Stimmt. Leber, Magen.
Genau, Milz, Teile des Darms. Sie bilden quasi eine Funktionseinheit. Die Atembewegung setzt also direkte Funktionsreize für diese Organe. Eine Art innere Massage.
Okay.
Und dieses Bewusstsein für die funktionelle Nachbarschaft, also wie direkt die Atmung wirkt, das ist oft nicht mehr so präsent, meinen die Quellen.
Verstehe.
Um das noch besser einzuordnen, was gehört denn klassischerweise zur Naturheilkunde? Ihre Quellen nennen da ja einiges.
Ja, die klassischen 5 Säulen werden oft genannt. Behandlungen mit physikalischen Reizen, also Wasser, Licht, Luft, Temperatur, denken Sie an Kneipp.
Klar.
Dann die Ernährungstherapie, die Pflanzenheilkunde, also Phytotherapie, Bewegungstherapien, Massagen,
mhm,
und die sogenannte Ordnungstherapie. Dazu zählen dann eben auch Entspannungsmethoden und die Atemtherapie. Man findet diese Prinzipien ja auch in der TCM oder im Ayurveda wieder.
Und der Fokus liegt immer darauf, die körpereigene Regulation zu stimulieren, die Selbstheilungskräfte zu wecken.
Spannend ist ja dann die Beobachtung aus den Quellen, dass viele dieser klassischen Verfahren, oft vielleicht unbewusst, auch die Atemfunktion fördern.
Ja, genau. Das ist ein interessanter Punkt.
Gibt's da Beispiele?
Durchaus. Bei Kneipp-Anwendungen gibt es zum Beispiel den Atemguss, einen Oberguss, der das gezielt tun soll. Oder ganz einfach, ein Heublumensack auf dem Bauch im Bereich des Sonnengeflechts kann den Atem reflektorisch beeinflussen. Und bei Massagen. Man wird ja oft zum Atmen aufgefordert.
Eben. Die Quellen sagen, eine Massage wirkt viel besser, wenn sie die Atembewegungen mit einbezieht, statt nur rein technisch ausgeführt zu werden.
Macht Sinn. Oder auch Methoden wie Schröpfen oder das Bauenschaltverfahren.
Ah ja, diese Hautreizverfahren.
Genau. Die regen ja Durchblutung und Stoffwechsel an und beeinflussen so indirekt auch die Atmung positiv. Es gibt also viele Querverbindungen.
Das zeigt, wie zentral der Atem eigentlich ist. Aber die Quellen sprechen auch eine Warnung aus, richtig? Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, das ist wichtig. Die Quellen warnen vor vielen unbewiesenen Heilversprechen, die vom eigentlichen, gewachsenen Erfahrungswissen ablenken können.
Aha.
Gerade in unserer Konsumgesellschaft wechseln Menschen ja oft schnell die Methode, sobald etwas vermeintlich Besseres auftaucht. Immer auf der Suche nach dem schnellen Erfolg.
Und was geht dabei verloren, sagen die Quellen?
Die tiefere Dimension von Heilkunde, dass sie eben eine kulturelle und philosophische Basis braucht und sich auf den Lebensraum des Menschen beziehen muss.
Okay, das wird jetzt aber sehr grundsätzlich.
Ist es auch. Naturheilkunde sollte nicht nur Körper oder Psyche ansprechen, sondern durch das Erleben der Natur, ihres Mysteriums, den Menschen wieder durchlässiger machen für die schöpferische Kraft dahinter.
Schöpferische Kraft? Das klingt fast schon spirituell.
Die Quellen verbinden das tatsächlich so. Sie sprechen von Heilkunde als Kunde, also als Botschaft. In der abendländischen Kultur wird dann auf die Gottesbotschaft verwiesen. Erlösung durch Wort und Tat.
Und die Verbindung zum Atem?
Da das Wort ja durch den Atem entsteht, wird jeder tiefere Heilungsvorgang mit dem Atem und letztlich mit diesem schöpferischen Wirken, manche nennen es Wunder, verbunden. Heiltätige, so heißt es, zeugen oft von einer tiefen inneren Gewissheit in diese Kräfte.
Puh, okay. Versuchen wir mal, das zu bündeln. Der Körper wird also als Hülle gesehen, in der sich Transformation, Transzendenz, Immanenz begegnen.
Ja, so kann man es vielleicht sagen.
Touren in Indien, China, Ägypten, Griechenland, Amerika erkannten und nutzten diese körperliche, seelische und geistige Wirkung des Atems. Genau. Und wenn wir das jetzt wieder auf die heutige Naturheilkunde beziehen, Atemarbeit wirkt direkt auf den energetischen und vegetativen Haushalt. Das vegetative Nervensystem, ja?
Und das entspricht genau dem Geist der Naturheilkunde, weil sie eben vorhandene Energie anspricht und dadurch Selbstregulation und Selbstheilung aktiviert. Nichts Künstliches von außen.
Der Atem könnte somit also die Brücke schlagen. Von rein somatischen, also körperlichen Maßnahmen, hin zu einem integralen Therapiemodell.
Das ist die Idee, ja. Ein Modell, das ein ganzheitlicheres Verständnis von Bewusstsein und Leben fördert. Übrigens, auch Paracelsus soll ja schon beobachtet haben, dass alle Heilung durch den Atem geht. Also altes Wissen. Also, zusammenfassend lässt sich aus Ihren Quellen sagen, der Atem ist ein unglaublich kraftvolles, grundlegendes Element der Naturheilkunde.
Absolut. Er verbindet Körper, Seele und Geist, wirkt direkt auf unsere Selbstheilungskräfte, ist aber in seiner vollen Bedeutung vielleicht etwas in Vergessenheit geraten oder übersehen.
Das scheint so. Eine letzte Frage drängt sich mir da auf, inspiriert durch das Zitat von Herbert Fritzsche. Der Atem ist uns ohnehin überlegen und wir tun gut daran, ihm die Führung zu übergeben. Ein starker Satz.
Ja.
Was fangen wir damit an? Genau. Was könnte das denn für Sie ganz praktisch bedeuten, diese Führung dem Atem zu übergeben? Nicht nur in der Therapie, sondern vielleicht im Alltag, bei Stress, bei Entscheidungen. Wenn man bedenkt, was wir über seine Verbindung zu tiefen Regulations- und Heilungsprozessen gehört haben, was würde sich ändern, wenn Sie dem Atem mehr Raum und, ja, Führung gäben? Das ist vielleicht ein Gedanke, den Sie aus dieser heutigen Vertiefung mitnehmen können. Einfach mal ausprobieren.
Ein spannender Gedanke zum Schluss. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf diese Erkundung eingelassen haben.
Sehr gerne.
Wir hoffen, diese Einblicke waren auch für Sie nützlich. Bis zum nächsten Mal.